Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir hinterfragen den Zusammenhang zwischen dem Tod dutzender Schweinswale und einem NATO-Manöver. Wir klären, wie Deutschland bis 2050 klimaneutral werden könnte und berichten außerdem in Umwelt und Verbraucher, wie man gut zu Fuß durch das Leben kommt, beziehungsweise von einer Verkehrsstrategie für Fußgänger. Außerdem beschäftigt uns auch noch die Regierungsbilanz der Verbraucherschützer ein Jahr vor der Bundestagswahl. Im Verbrauchertipp geht es um smarte Lautsprecher. Doch zuerst ein kurzer Beitrag aus der Reihe David gegen Goliath. Bayer hat im jahrelangen Streit um die gefährlichen Nebenwirkungen des Unkrautvernichters Lasso eine Niederlage hinnehmen müssen. Aus Frankreich Susanne Krause.
Ein französischer Landwirt hat gegen Monsanto gesiegt. Gestern wies das höchste Berufungsgericht in Paris den Einspruch des ehemals amerikanischen Unternehmens, seit 2018 im Besitz des deutschen Bayer-Konzerns, ab. 2007 hatte Paul-François Monsanto verklagt, nachdem er versehentlich Dämpfe des Herbizids Lasso eingeatmet hatte. Der Unfall führte zu schweren und dauerhaften Gesundheitsschäden. Der Getreidebauer warf dem Hersteller vor, nicht ausreichend auf die gefährlichen Inhaltsstoffe seines Produkts hingewiesen zu haben. Monsanto war gegen alle drei zugunsten des Landwirts gefällten Urteile vorgegangen. Während der 13-jährigen Prozessdauer wurde François weltweit zu einer Symbolfigur des Kampfs gegen die Risiken von Agrarchemieprodukten. Das gestrige Urteil ist ein Präzedenzfall, sagt der Anwalt des Klägers, François Laforgue. Dabei wurde definitiv die Verantwortung des Pestizidherstellers anerkannt. Nun werden wir vor Gericht Schadensersatz verlangen. In Höhe von über 1 Million Euro.
Susanne Krause aus Paris. Ende August des letzten Jahres hatte die deutsche Marine in der Ostsee 42 britische Seeminen aus dem Zweiten Weltkrieg im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt gesprengt. Monate später wurden Dutzende tote Schweinswale gefunden. Daraufhin stellten Umweltschützer die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Sprengung und dem Walsterben gibt. Das Bundesamt für Naturschutz hat die Vorgänge nun untersuchen lassen und die Ergebnisse gestern veröffentlicht. Darüber wollen wir jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms in Kiel sprechen. Herr Kulms, warum hat die Marine im August 2019 überhaupt diese Seeminen gesprengt nach so langer Zeit?
Ja, Frau Fecke, es gab damals eine NATO-Übung Ende August und nahe Fehmarn, da wurden insgesamt 42 britische Seeminen aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und die deutsche Marine, die hat gesagt, die können wir jetzt nicht irgendwo hinschleppen. Das wäre viel zu gefährlich, die müssen wir vor Ort sprengen, damit nicht noch irgendwelche Schiffe drüber fahren. Und in den Monaten danach sind eben insgesamt 41 tote Schweinswale gefunden worden an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, also zwischen Ende August bis Ende November. Und die Naturschutzorganisation NABU hat eben daraufhin den Vorwurf erhoben, dass die Sprengungen der Seeminen die Ursache war und die Bundeswehr, die ist dann ziemlich in Erklärungsnot gekommen.
Nun hat ja das Bundesamt für Naturschutz die Vorgänge untersucht. Was sind die Ergebnisse?
Also ich denke, es gibt vor allem zwei ganz wichtige Aussagen. Einmal besagt eben das Gutachten, dass es trotz der Vergrämungsmaßnahmen Schweinswale im Sprenggebiet gab, und zwar zumindest 5 Sprengzeitpunkten. Und die Lärmbelastung durch die Detonationsdruckwelle, die war enorm. Also es müsste davon ausgegangen werden, dass in mehr als 2 Drittel des Naturschutzgebiets Fehmarnbelt die Lärmbelastung so hoch war, um die Tiere zu verletzen, und zwar an den 3 aufeinanderfolgenden Sprengtagen hintereinander. Also bei 8 Tieren liegt der Verdacht nahe, dass sie infolge der Sprengungen gestorben sind.
Wie sind denn diese Untersuchungen erfolgt?
Also das Bundesamt für Naturschutz hat 3 Untersuchungen gemacht bzw. in Auftrag gegeben, und einmal wurde der Schallpegel betrachtet, wie er zum Zeitpunkt der Sprengungen im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt eben vorlag. Dann wurden auch die Schweinswal-Echoortungslaute ausgewertet, die in dem Gebiet zu dem Moment registriert wurden, und drittens sind eben auch Tiere obduziert worden. Das ging nicht bei allen Schweinswalen, aber bei einem Drittel der 24 obduzierten Schweinswale wurden Verletzungen eben im Bereich der Hörorgane gefunden, also Explosionstraumata wie zum Beispiel veränderte Ohrenknochen. Und diese Verletzungen, die würden durch extrem laute Impulsschallereignisse hervorgerufen. In der Regel, da sei es so, dass das eben Sprengungen sind, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Umweltministerium und dem Verteidigungsministerium. Das heißt also, wir können immer noch nicht ganz genau sagen, ob das jetzt wirklich was ganz genau die Ursache, die Todesursache für die insgesamt 41 toten Schweinswale war. Aber bei einem Teil, das lässt sich jetzt sagen, war es eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Folge der Explosion.
Wird sich denn aus diesen Untersuchungen noch irgendwelche Folgen ableiten lassen?
Also eine Folge ist, dass es jetzt eine Arbeitsgruppe geben wird. Da werden Mitglieder drin sitzen aus drei Ministerien, Verteidigung, Umwelt und Verkehr. Und die soll eben einen Leitfaden erarbeiten, wie man Schweinswale in Zukunft besser schützen kann, wenn eben Munitionsaltlasten in der Ostsee und der Nordsee entschärft werden. Es gibt schon Ideen, zum Beispiel einen Blasenschleier einzurichten, damit die Schweinswale eben nicht in die Sprenggebiete vordringen. Die Naturschutzorganisation NABU, die sagt auf jeden Fall jetzt mit dem gestrigen Gutachten, wurde nochmal das Totalversagen der Bundesmarine beim Schutz maritimer Säugetiere aufgezeigt und daher fordert der NABU eben die Streitkräfte auf, seine Einstellung zum Natur- und Artenschutz grundsätzlich nochmal zu überdenken.
Gab es einen Zusammenhang zwischen dem NATO-Manöver und den toten Schweinswalen? Dazu hörten wir Johannes Kulms. Vielen Dank. Deutschlands langfristiges Ziel ist die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Damit richtet sich die Bundesregierung nach den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, das für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts weltweit Treibhausgasneutralität anstrebt. Der Weltklimarat empfiehlt schon für 2040 nicht mehr CO2 auszustoßen, als wieder gebunden wird. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Erderwärmung sich selbst verstärkt, steigt mit jedem Jahr. Wenn zum Beispiel der Permafrost der Arktis auftaut, werden so große Mengen Methan in die Atmosphäre gelangen, dass sich die Erwärmung weiter beschleunigt. Wie Deutschland bis 2050 klimaneutral werden könnte, hat der Think Tank Agora Energiewende untersucht. Zur Stunde stellen Sie die Studie Klimaneutrales Deutschland vor und Anja Nils ist für uns dabei.
Na, vor allen Dingen sagen sie, das geht. Also es geht bis 2015 tatsächlich klimaneutral zu werden. Und wie das gehen soll, das haben sie in einer Studie vorgestellt, sagt Patrick Greichen von Agora Energiewende.
Erstens, erneuerbare Energien ausbauen, sie ersetzen Kohle und Gas. Zweitens, wir fahren und heizen dann elektrisch. Strom wird unser wichtigster Energieträger. Drittens, wir sanieren unsere Häuser. Am Schluss brauchen wir kaum mehr Energie für unsere Gebäude. Und viertens, Wasserstoff befeuert unsere Hochöfen, die chemische Industrie, Flugzeuge und Schiffe.
Klingt eigentlich ganz einfach, ist aber kompliziert und braucht natürlich eine Politik, dass es auch genau so umgesetzt werden kann, so Greichen. Das heißt, als erstes müsse das deutsche Klimaziel für 2030 mal auf -65% CO2-Ausstoß gegenüber 1990 angehoben werden. Bisher liegt es bei -55%. Und mit so einer Anhebung würde Deutschland dann auch seinen Beitrag zu einem erhöhten EU-Klimaziel für 2030 leisten. Übrigens, das Ziel von -40% für dieses Jahr kann wahrscheinlich sogar erreicht werden, und zwar wegen Corona und der heruntergefahrenen Wirtschaft und dem verringerten Verkehr. Aber eben 100% in 30 Jahren, das ist das Ziel. Und um das Wirklichkeit werden zu lassen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien das Allerwichtigste, so Greichen.
Der Stromverbrauch im Jahr 2050 wird etwa die Hälfte höher sein als heute, wobei der Gesamtenergieverbrauch nur halb so hoch ist. Also Strom wird unsere Primärenergie und wir brauchen dafür viele Wind- und Solaranlagen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, kommt da nicht annähernd ran. Erneuerbare Energien ist in Zukunft zur Sicherung des Standorts Deutschland notwendig. Wer gegen Erneuerbare sich stellt, riskiert damit gleichzeitig den Standort.
Allerdings stellen sich zurzeit noch viele zum Beispiel gegen den Ausbau der Windkraft. Laut der Studie müsse aber der Zubau an Wind- und Solaranlagen in den nächsten 10 Jahren in etwa verdreifacht werden. Das Sorgenkind bei der Energiewende war und ist nach wie vor der Verkehrssektor. Das sagt Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Hier gab es seit 1990 tatsächlich gar keine Senkung der Emissionen. Und das beschlossene Klimaschutzprogramm der Bundesregierung von Ende 2019 reiche auch nicht aus, um eben null Emissionen in 30 Jahren dann Wirklichkeit werden zu lassen.
Wir benötigen 14 Millionen e-Pkw 2030 statt den von der Bundesregierung angestrebten rund 10 Millionen e-Pkw. Wir brauchen ein Drittel der Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr bis 2030 auch elektrisch, sei es mit batterieelektrischen Fahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen mit Wasserstoff oder aber Oberleitungs-LKWs.
Und gleichzeitig wächst der Schienengüterverkehr, so das Szenario, um 44%. Der übrige Verkehr wird laut Studie zunehmend auf Bus, Bahn, Fuß und Fahrrad verlagert und der Anteil des öffentlichen Personenverkehrs verdoppelt sich nahezu. In der Industrie könnte mehr Wasserstoff eingesetzt werden. In der Stahlindustrie zum Beispiel muss rund die Hälfte der Hochöfen in Deutschland sowieso bis 2030 aus Altersgründen ersetzt werden. Und die Anlagen könnten dann statt mit Kohle auch mit Wasserstoff betrieben werden, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität.
Und dieser Wasserstoff muss natürlich CO2-frei erzeugt werden. Wir werden, soweit es möglich ist, diesen Wasserstoff hier in Deutschland produzieren. Ein Transport von weit her ist mit erheblichen Kosten verbunden, weil bereits 40% der Energie verloren geht, wenn Sie Wasserstoff von einer gasförmigen in eine flüssige Form transferieren, um ihn zum Beispiel mit einem Schiff transportieren zu können.
Darüber hinaus müsse es auch eine vollständige energetische Sanierung aller Häuser in Deutschland bis 2050 geben, also zum Beispiel Dämmung oder Wärmepumpe statt Gasheizung, weil die eben zur Erzeugung der Wärme 5-mal weniger Strom verbraucht. All das ist teuer und deshalb ist jetzt ein umfassendes Investition- und Zukunftsprogramm für Deutschland das Allerwichtigste, vergleichbar mit dem Wirtschaftswunder in den 50er, 60er Jahren, so die Wissenschaftler von Agora. Und weil ein solches Programm wegen Corona ja nun sowieso aufgelegt werden muss, könne die Corona-Krise den Weg in die Klimaneutralität sogar noch beschleunigen. Also das Regierungsprogramm der Bundestagswahl 2021 sei für das Gelingen der Energiewende von zentraler Bedeutung.
Vielen Dank, Anja Nietz aus Berlin. Der Fußgänger steht ganz am Ende der Hackordnung im täglichen Verkehrsnahkampf. Dabei braucht er weniger Platz als Autos oder Roller und stößt auch keinen Feinstaub aus oder Stickoxide. Wie sich die Situation für die Fußgänger in Deutschland bessern könnte, darum geht es auf dem 3. Deutschen Fußverkehrskongress in Stuttgart, gemeinsam veranstaltet vom Bundes- und dem baden-württembergischen Verkehrsministerium. Thomas Wagner über Kongress und Betroffene.
Wie man als Fußgänger generell gefährlich lebt. Die Falschparke, wo man ausweichen muss auf den Gehwegen.
Im Verkehr, glaube ich, sind es wirklich Fahrradfahrer, die oft einfach ihre Grenzen überschreiten.
Die Rollerfahrer, die mit dem E-Roller.
Fahrradfahrer, E-Roller, Autos. Sie alle sind potenzielle Gefahren für Fußgänger, so diese Stimmen aus einer Fußgängerzone in Bodenseenähe. Doch eigentlich liege das Problem in einer schlecht durchdachten Fußgängerinfrastruktur, findet Winfried Herrmann, grüner Verkehrsminister in Baden-Württemberg, auf dem 3. Deutschen Fußverkehrskongress in Stuttgart.
Ja klar, also es muss sozusagen die Zuführung für Fußgänger zum Beispiel zum Bahnhof, zu einer Haltestelle, die muss natürlich auch gut und sicher gestaltet sein. Und wir können das oft beobachten, dass die Fußwege oft nicht direkt sind, sondern indirekt geführt werden, umwegig sind. Vor allem, wenn eine Straße oder gar eine große Straße dazwischen ist, dann haben Sie als Fußgänger große Nachteile. Da werden Sie schier verrückt, weil Sie immer nur sagen, zur Hälfte rüberkommen, dann ist wieder rot, dann kommen wieder die Autos. Dann kommt die nächste Kreuzung, also eine Kreuzung hat ja mehrere Straßen und wenn das so ist, hat man als Fußgänger ja bald keine Lust mehr.
Probleme, die in vielen bundesdeutschen Großstädten zutage treten, so der baden-württembergische Verkehrsminister, der daher fordert.
Ich möchte gerne, dass wir eine nationale Strategie für Fußverkehr entwickeln. Das hat es bisher so auch noch nicht gegeben.
Das soll es aber in Zukunft geben. Herrmann verwies in Stuttgart auf einen aktuellen einstimmigen Beschluss der Verkehrsminister aller Bundesländer. Inhalt: Kommunen, Länder und Bund sollen gemeinsam einen solchen nationalen Fußverkehrsplan in Angriff nehmen. Das Ziel bis im Jahr 2030, der Anteil des Fußverkehrs am innerstädtischen Gesamtverkehr, der derzeit bei etwa 20% liegt, soll bis in 10 Jahren auf 30% steigen.
Wir brauchen natürlich auch einigermaßen ambitionierte Ziele, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen und wenn wir wirklich das Klimaschutzziel erreichen wollen und auch die Lebensqualität verbessern wollen.
Als erstes müssten im Rahmen eines nationalen Fußverkehrsplans die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden, meint Ute Bauer vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Als Grundlage dafür gilt bis heute die Straßenverkehrsordnung, die in wesentlichen Zügen aus den 30er Jahren stammt. Mit einem Rechtsrahmen,
der ja eigentlich bislang davon ausgeht, den flüssigen, fließenden Verkehr so wenig wie möglich zu stören. Fußgänger werden an den Rand gedrängt, müssen die Fahrbahn im rechten Winkel auf dem schnellsten Wege und nur an den vorgesehenen Stellen überqueren und sollen so wenig wie möglich stören. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß.
Deshalb werde ein neues Bundesmobilitätsgesetz benötigt, das die einzelnen Verkehrsarten gleichberechtigt behandelt. Zudem müsse die Standardgeschwindigkeit für den Autoverkehr von bislang 50 auf zukünftig 30 Stundenkilometer in geschlossenen Ortschaften herabgesetzt werden. Daneben sieht Ute Bauer Bund und Bundesländer in der Pflicht, eigene Zuschussprogramme für den Fußverkehr aufzulegen. Aber was könnte damit konkret finanziert werden?
Ich möchte auf ein Thema eingehen, was ein bisschen die strategische Dimension von Fußverkehrsförderung ganz gut illustriert, nämlich das Modellprojekt der Flaniermeilen für Leipzig.
Friedemann Görl arbeitet als kommunaler Fußverkehrsverantwortlicher der Stadt Leipzig. Beim Projekt Flaniermeilen wird durch 6 Meter breite Fußgängerwege durch die Altstadt nicht nur der Spaß am Flanieren an sich gesteigert. Wichtig sei auch eine Vernetzung des kompletten Stadtgebietes durch solche breiten Wege.
Die Idee ist, das Stadtzentrum, was in Leipzig sehr isoliert ist, den Sprung über den Ring zu schaffen und die äußeren Stadtviertel miteinander zu verzahnen, damit mehr Fußverkehr auch attraktiv durch die Stadt flanieren kann.
Eine Idee, die attraktiv auch für andere Städte sein könnte. Mehr Fußgänger, weniger Autos. Um die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele zu erreichen, sei ein nationaler Fußverkehrsplan unabdingbar, glaubt Christoph Erdmenger vom baden-württembergischen Verkehrsministerium. Die Vorgabe, in wenigen Jahren müsse der innerstädtische Autoverkehr um etwa 1/3 reduziert werden.
Für den Fußverkehr ist das eine riesige Verheißung. Wir werden anderen Verkehr in den Städten haben und es wird toll.
Darauf freuen sich die Fußgänger schon jetzt. Dieses Jahr hat vieles durcheinander gebracht. Den Schulalltag, die Reisepläne, die Auftragslage. Die Corona-Pandemie hat viele politische Maßnahmen und Konsequenzen nach sich gezogen. Und gut ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 zieht der Bundesverband der Verbraucherzentrale VZBV wieder seine Bilanz. Manfred Götzke ist dabei. Herr Götzke, was ist der Koalition aus Verbrauchersicht in dieser Legislaturperiode denn besonders gut gelungen?
Es geht natürlich in diesem Fall natürlich vor allem um Corona und da fällt die Bilanz des VZBV nicht schlecht aus. Da deckt sich die Einschätzung auch mit der Mehrheit der Bürger, die in den Umfragen die Corona-Politik der Bundesregierung ja auch als gut einschätzt. Also insgesamt gute Bilanz. Kinderbonus wird da herausgegriffen. 300 Euro einmalig für die Familie hätte mehr sein können. Aber es gibt dann auch sonst noch einige Verbesserungsvorschläge zur Corona-Politik der Bundesregierung. Hören wir mal rein, was Klaus Müller, der Vorstand, sagt.
Wenn es zu einem dritten Rettungskonjunkturpaket kommt, dann müssen hier Verbraucherinnen und Verbraucher eine deutlich stärkere Rolle spielen. Mit einer Senkung der Stromkosten, einem weiteren Kinderbonus, hätte die Bundesregierung auch eine wesentlich bessere Möglichkeit, als sie das bisher mit der Mehrwertsteuersenkung getan hat. Und hier sollte es auf keinen Fall zu einer Verlängerung kommen, sondern zu zielgerichteten Maßnahmen.
Besonders schlecht lief aus Sicht der Verbraucherzentralen in puncto Corona der Umgang mit Pauschalreisenden. Da habe die Bundesregierung das Vertrauen mit der Verbraucher mit diesen Zwangsgutscheinen im Reisebereich auf eine harte Probe gestellt. Ähnlich die Zwangsgutscheine bei den Veranstaltungen. Ja, und die Verbraucherzentralen, die fordern so eine Art Rettungsschirm nach der Wirtschaft, eben auch eine Rettungsschirm für die Verbraucher. Und Klaus Müller sagt, was er damit genau meint.
Dazu gehört die Problematik der Vorkassepraxis, bei der viele Menschen bei Flügen und Reisen gelitten haben. Dazu gehören die Kostenfallen und zu langen Vertragslaufzeiten, die Menschen die Möglichkeit geben würden, bei einem geringeren Einkommen auch ihre Ausgaben anzupassen, eine Begrenzung der Inkassogebühren und deutlich mehr Wettbewerb im Onlinehandel. Da sehen wir, dass die großen Online-Giganten Gewinner sind. Das darf so nicht bleiben.
So sieht man also einen Rettungsschirm für Verbraucher.
Wie fällt denn die Bilanz unabhängig von Corona aus?
Anfangs sehr gut gestartet, dann mäßig weitergemacht. Besonders gut und wichtig seien aus Sicht der Verbraucherzentralen 3 Sachen. Einführung der Musterfeststellungsklage, das ist ja im Zuge des Dieselskandals eingeführt worden und gilt schon seit November 2018, also diese zivilrechtliche Verbandsklage. Dann ganz wichtig die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung, die ja die SPD gefordert hat und im Koalitionsvertrag damals noch ausgehandelt hat. Und dafür gab es 4 bzw. 5 Sterne von den Verbraucherzentralen, dann gab es noch einen dritten Punkt.
Und jetzt ganz aktuell haben wir immerhin noch mal 4 Sterne verteilt für die Einführung einer farblichen Kennzeichnung für Zucker, Salz und Fett, dem sogenannten Nutri-Score. Einen kleinen Abzug gibt es, weil das bisher nur freiwillig der Fall ist und noch nicht europaweit.
Das ist der Nutri-Score, aber es gibt natürlich auch Dinge, die man halt nicht so gut gefunden hat.
Für wen gab es denn besonders wenig Sterne?
Nur 3 Sterne für die Vorschläge der Stärkung der Finanzaussicht. Da hätte man sich mehr gewünscht nach dem Wirecard-Skandal. Dann gibt es aber ganz wenig bzw. 0 Punkte beim Thema Internet.
0 Sterne gibt es für das Versprechen, den flächendeckenden Zugang zu schnellerem Internet mit einem Rechtsanspruch zu versehen. Hier sehen wir noch nicht mal einen Start der Bemühungen der Bundesregierung. Und auch nur 2 Sterne gibt es bei der Frage, wie weit Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Energiewende von Stromkosten entlastet wurden.
Also wichtigster Punkt, wo man noch nachliefern muss, das Internet.
Manfred Götzke zog für uns die Regierungsbilanz aus Sicht der Verbraucherschützer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Smarte Lautsprecher sind vor allem für jene praktisch, die Musik über das Internet streamen. Doch viele Lautsprecher können deutlich mehr. Sprachassistenten machen zum Beispiel diese kleinen digitalen, machen sie zu kleinen digitalen Helfern im Haushalt. Ob das der Klangqualität abträglich ist, das weiß Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der integrierte Sprachassistent im smarten Lautsprecher nicht nur die Lieblingsmusik auf Abruf zuspielt oder auch Fragen des Nutzers beantwortet. Die neue Generation wird immer vernetzter und neben Audio kommt nun auch Video hinzu. Weshalb einige Lautsprecher äußerlich eher einem Tablet mit Lautsprecher ähneln, sagt Martin Gubin von der Stiftung Warentest.
Ganz typisch für die smarten Lautsprecher ist, dass sie erstmal zum Beispiel Fragen beantworten, die der Nutzer hat. Man kann damit aber zum Beispiel auch Smart-Home-Geräte steuern, wie zum Beispiel Lampen oder den Fernseher. Man kann teilweise damit auch telefonieren und einige haben jetzt auch ein Display. Da kann ich zum Beispiel beim Backen mir noch ein Video anschauen oder ich lasse mir Zusatzinfos einblenden über die Zutaten. Also die sind mittlerweile sehr vielfältig.
Bei einem Lautsprecher kommt es zuallererst auf einen guten Klang an. Auch Spracherkennung und Sprachausgabe sollten verlässlich funktionieren. In diesen Bereichen gab es durchaus einige gute Ergebnisse. Doch ein guter Ton blieb auf jene Modelle beschränkt, die keinen Bildschirm hatten.
Da legen die Hersteller an scheint eben wirklich mehr Wert auf den Bildschirm. Der war bei allen ganz vernünftig, aber der Ton war wirklich ziemlich bassarm und schwach. Das können andere ohne Display deutlich besser. Und da waren es vor allen Dingen die Geräte, die von etablierten Lautsprecherherstellern kommen, also Sonos, Bose, Harman Kardon, JBL, die klangen somit am besten.
Die Warentester untersuchten 12 WLAN-Lautsprecher mit vorinstallierten Sprachassistenten, weshalb sich Nutzer in der Regel vorab festlegen müssen, denn die meisten Modelle unterstützen nur einen oder zwei Sprachassistenten. Die bekanntesten sind Alexa von Amazon und Siri von Apple sowie Google Assistant und Telekom Magenta. Und gerade der Sprachassistent verhagelte einigen Modellen eine gute Gesamtbewertung. Die Warentester fanden in den Apps Mängel beim Datenschutz und auch verbraucherunfreundliche Nutzungsbedingungen. Martin Gubin.
Es kann durchaus auch mal versehentlich vorkommen, dass etwas übertragen wird, was Sie Ihrer Frau oder einem Freund oder einem Kind sagen. Und natürlich über die Spracheingaben hat man wiederum auch ein gutes Profilbild, was so die Interessen und Wünsche des Nutzers angeht. Und dann, klar, kommen eben noch Kontaktdaten hinzu von Leuten, die man dann anruft. Also so ein Sprachassistent erfährt schon ziemlich viel über den Nutzer.
Nicht nur der Sprachassistent, auch der Geräteanbieter sammelt meist zu viele Daten. Und die Nutzer würden oft nur unzureichend über ihre Rechte informiert. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind zudem nicht immer auf Deutsch formuliert. Letztlich erreichte kein smarter Lautsprecher eine gute Gesamtbewertung. Vorn lagen jene mit dem besten Ton.
Das Gerät von Sonos kostet 230 Euro, nennt sich Sonos One Generation 2. Und was Preis-Leistung angeht, ist Amazon unschlagbar. Das liegt daran, dass die ja quasi ihre Geräte subventionieren. Beim Amazon Echo ist es eben so, dass der natürlich auch darauf getrimmt ist, dass man da möglichst viel auf Amazon dann eben einkauft. Und deswegen ist der Einkaufspreis des Geräts für den Nutzer erstmal sehr günstig. Der liegt bei gerade mal 100 Euro, also deutlich günstiger als der Testsieger von Sonos.
Fazit: Smarte Lautsprecher, so die Warentester, werden zwar mal vielseitiger und vernetzter, haben aber einen fast ungezügelten Datenhunger. Und einen guten Klang gibt es bisher nur bei den Modellen ohne Bildschirm.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Sendung ans Herz legen. Ab 18.40 Uhr hören Sie hier im Hintergrund, wie die deutsche EU-Ratspräsidentschaft bei der Umsetzung der EU-Klimaziele vorankommt. Oder eben auch nicht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.